Ich möchte heute Morgen erst den Brief von Petrus aufschlagen. 1. Petrus und den 5. Kapitel. 1. Petrus und den 5. Kapitel. Hier ist ein Apostel Jesu, jemand, der Jesus persönlich begegnet hat, den Jesus persönlich begegnete. Ein Fischer, der, als er bekannt hat, dass Jesus der Sohn Gottes war, der Messias war, der erwarteten Gesalbten gesagt hat, ich bin ein sündhafter Mensch. Diesem Petrus, der von Jesus begegnet wurde, schreibt diesen Brief an diesen Gemeinden. Diese Geschwister sind zerstreut. Sie sind leidende Geschwister unter Verfolgung. Ungerechtigkeit herrscht, weil sie sich mit Jesus identifizieren. Und wir kommen zum Schluss dieses Briefes, wo Paulus zu ihnen ganz praktische Sachen sagt und ganz einfache Botschaft rüberbringt. Und ich möchte 1. Petrus Kapitel 5 und ich fange mit im 6. Vers an, wo Petrus sagt, demütigt euch nun unter die mächtigen Hand Gottes, damit er auch erhöht zur rechten Zeit, indem ihr alle eure Sorgen auf ihn werft, denn er ist besorgt für euch. Seid nüchtern, wacht, euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Dem widersteht standhaft durch den Glauben, da ihr wisst, dass dieselben Leiden sich an eure Brüderschaft in der Welt vollziehen. Der Gott aller Gnade aber, der euch berufen hat zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christus, er selbst wird euch, die eine kurze Zeit gelitten habt, vollkommen machen, stärken, kräftigen, gründen. Ihm sei die Macht in Ewigkeit. Amen. In dieser Stelle, und wir konzentrieren uns auf Verse 6 bis 9, in dieser Stelle haben wir zwei einfache Wahrheiten, die uns mutmachend sein sollen. Er ermutigt uns zuerst, möchte ich sagen, dadurch, dass er sagt in Vers 10, der Gott, der euch berufen hat zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christus, er selbst wird euch, die eine kurze Zeit gelitten habt, vollkommen machen. Diese Hoffnung haben wir, dass Jesus in uns wirken wird. Diesem Heiligungsprozess, der in uns wirkt, Wachstumsprozess, er wird das vollbringen, was er angefangen hat. Aber bis dahin, wir haben auch was zu tun. Wir haben hier Befehle von Jesus, oder Jesus durch Petrus bekommen. Und zwar zweierlei Weise. Zwei Befehle finden wir an dieser Stelle, die uns wirklich ermutigen, die mein Herz wirklich bewegt haben und die auch einfach sind. Die ersten sind Vers 6 bis 7. Sei demütig. Sei demütig. Und das zweite, sei wachsam. Demut und Wachsamkeit. Sei demütig, sei wachsam. Beide sind Ausdrücke von einem Herzen, der von Jesus begegnet wurde, einem Herzen, die an Jesus glauben, die wirklich an Jesus völlig vertrauen. So fangen wir mit dem ersten an. Sei demütig. Könnte man es so formulieren, weil es hier so steht, demütig euch. Entscheide dich für Demut. Entscheide dich für Demut. Das klingt, ich weiß, einfach, aber er sagt, demütigt euch. Und ich möchte, dass diese Worte uns ansprechen. Demütigt euch nun unter der mächtigen Hand Gottes. Wir müssen verstehen, die Demut ist Gott wichtig. Wir sehen in Vers 5 in dieser Stelle, er sagte, ebenso ihr Jüngeren ordnet euch den Ältesten unter, alle aber umkleidet euch mit Demut im Umgang miteinander. Übrigens, die ganze Verse 1 bis 5, vor allem Verse 1 bis 4, spricht er zu dem Ältesten, zu den Pastoren der Gemeinde. Das ist die Botschaft für mich, wie ich mit dem Geschwister umgehe. nicht mit Gewinnsucht, nicht mit Zwang, sondern als ein Pastor hüten, weiden. Und dann sagte er in Vers 5, alle aber umkleidet euch mit Demut. Wir sehen sowohl den Pastoren als auch die Geschwister in der Gemeinde, alle mit Demut umkleiden, wie wir in Umgang miteinander umgehen. Gott, weil Gott den Hochmütigen widersteht, den Demütigen aber, gibt er Gnade. Demut ist eine Einstellung, es ist nicht ein Stoff, das man bekommt, es ist eine Herzenseinstellung. Und Gott sagt, es ist absolut wichtig, dass wir diese Einstellung haben, weil, wenn wir hochmütig sind, sind wir von Gott widerstanden. Gott widersteht den Hochmütigen. Hochmut ist, wenn wir höher über uns denken, als wir denken sollen. Hochmut ist die erste Sünde, höchstwahrscheinlich im Universum. Da hast du in Jesaja 14, wo es von dem Ursprung der Teufel der Rede ist, diesem Engel, die Gott geschaffen hat, die Morgenstern genannt wurde, heißt es, und du sagtest in deinem Herzen, er war ein vollkommener Engel, von Gott geschaffen, vielleicht der höchste unter den Engel Gottes, aber immer noch ein Geschöpf Gottes. Und Gott sagte ihm, er sagte, zum Himmel will ich hinaufsteigen, hoch über den Sternen Gottes meinen Thron aufrichten und mich niedersetzen auf den Versammlungsberg im äußersten Norden. Ich will hinaufsteigen auf Wolken hören, dem Höchsten mich gleich machen. Das ist Stolz. Er wollte höher sein als Gott oder auch die gleiche Stelle als Gott haben. Und diese Stelle kann nur einen haben, und zwar derjenige, der alles geschaffen hat. Nur ihm gebührt den Recht zu sagen, ich bin der Allerhöchsten. Alle anderen, die das sagen, ist es Stolz, Hochmut, Arroganz. Und Gott widersteht das. Nicht nur willkürlich, sondern er muss. Und es ist zu unserem Gunsten, dass er das auch macht. Dass wir nicht uns an der gleichen Stelle wie Gott machen oder höher über uns denken, als wir denken sollen. Gott möchte uns nicht widerstehen. Deswegen sagt er uns hier extra, entscheide dich für Demut. Demütigt euch nun unter der mächtigen Hand Gottes. Gott ist derjenige, der uns geschaffen hat. Und er hat uns nicht geschaffen, uns zu entwürdigen. Und das ist, wenn wir an Demut und Demütigen denken, denken wir an Entwürdigung. Ich muss mich so auf den Boden kriechen und so. Okay, das ist wirklich nicht, was hier gemeint ist. Das ist eine falsche Demut, eine falsche Erniedrigung, Demütigung. Sondern es ist etwas, wo wir merken, Gott ist derjenige, der uns erhöht. Gott hat uns geschaffen. Und er kann und wird uns erhöhen. Nicht über ihn natürlich, aber er erhöht uns zu den Stellungen, die wir von Gott haben sollen. Das Problem ist, dass wir diese Erhöhung selber machen wollen. Wir wollen uns erhöhen. Und dann ist es Sünde. Das ist falsch. Die Stelle sagt hier, Gott wird uns erhöhen. Das ist seine Verheißung und es ist sein Recht, das zu machen. Die Bibel sagt in Sprüche, lass einen anderen dich loben und nicht deine eigenen Lippen. Und lass Gott dich erhöhen zu seiner Zeit. Diese Sünde war die erste Sünde im Universum und diese Sünde trägt jeden von uns. Der Demut dann, wenn man hört, ja, es geht um Demut. Man denkt, na, das habe ich im Griff. Ich habe den Demut gelernt. Das ist ein von den Sünden oder den Einstellungen, die man nicht einfach erwirbt so, sondern es ist eine Herzenseinstellung, dass man nur durch eine Beziehung mit Gott lernen kann. Aber es ist wohl möglich, diese Demut zu lernen. Weil Gott befiehlt uns hier, demütigt euch. Demütigung ist keine Entwürdigung, sondern eine gesunde Wahrnehmung von Gottes Stelle als Schöpfer und als Herr über alles. Und eine gesunde Wahrnehmung von meiner Stelle als sein Geschöpf. Unsere Standardeinstellung ist der Stolz. Das ist, wie wir in der Welt gekommen sind. Wir denken sehr viel über uns selbst, über unsere Worte, Meinungen, Ansehen. Aber Jesus sagt uns, es muss anders sein in seinem Königreich. Die Jünger haben auch diese Einstellung gehabt. Hier ist eine Stelle im Psalm 103. Er sagt, erkennt, dass der Herr Gott ist. Er hat uns gemacht, und nicht wir selbst. Sein Volk und die Herde seiner Weide. Wir sehen das, wir haben uns selbst nicht geschaffen. Wir sagen, ja, ich kenne das. Aber wir leben, als ob wir selbstbestimmend sind. Wir sind auch gelehrt und ermutigt, bleib selbstbestimmend, was du machst. Aber eine gesunde Wahrnehmung, Demut ist eine gesunde Wahrnehmung, dass ich unter Gott bin und dass ich unter seiner mächtigen Hand lebe. Das ist in der Stelle, demütigt euch nun unter der mächtigen Hand Gottes. Nicht nur demütige dich halt und krieche auf den Boden, sondern unter Gottes mächtigen Hand. Matthäus 18, Vers 1 bis 3 sagt Jesus, in jener Stunde trat die Jünger zu Jesus und sprachen, wer ist denn der Größte im Reich der Himmel? Sie waren stolz. Wir sind oft nicht anders. Wer ist der Größte? Wer darf zu deinem Rechten und Linken sitzen in deinem Königreich? Wer darf den größeren Ansehen haben? Als Jesus ein Kind herbeigerufen hatte, stellte es in ihre Mitte und sprach, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder, so werdet ihr nicht in das Reich der Himmel eingehen. Das heißt, ohne Demut zu haben, Demut vor unserem Herrn und Heiland zu haben, wenn wir auch nicht in dem Reich Gottes kommen können. Wie hoch denken wir über uns selbst? Und auch wenn wir Jesus kennen und seine Kinder sind, kommt das Stolz hoch. Unser Fleisch wird gern angesehen, wird gern gelobt, wird gern gestreichelt und verwöhnt. Und dass Menschen gut über uns denken. Wir reden gut über uns selbst, zu uns selbst und der Stolz wächst. Und Gott sagt, nein, nein, es geht nicht um dich. Demütigt euch unter meinem mächtigen Hand. Nur da werden wir zur Ruhe kommen. Nur in dieser Einstellung werden wir Frieden haben in unserem Herzen, wenn wir den Stolz loslassen und sagen, nein, ich entscheide mich zu demütigen. Nicht entwürdigen, sondern in Gottes Hand demütigen und zufrieden zu sein. So ist die Frage, wie ist es gemeint hier? Die erste ist klar, wenn wir uns demütigen vor Gott, müssen wir zugeben, dass der Stolz Sünde ist. Dass es verkehrt ist. Selbst wenn man sagt, ja, ich bin demütig, ist man in dem Moment sehr stolz. Und zu sagen, Herr, ich bin ein stolzer Mensch. Frank Lloyd Wright war ein bekannter, moderner Architekten in Amerika im 20. Jahrhundert. Ungläubiger Mensch. Und er sagte, früh in meinem Leben musste ich zwischen ehrlichen Arroganz und heuchlerischer Demut entscheiden. Ich bin für die erste entschieden und seitdem kenne ich keinen Grund, mich zu ändern. So denkt ein Mensch, der Jesus nicht kennt. Aber Tatsache ist, ehrliche Arroganz ist Sünde. Es ist Rebellion gegen Gott. Es ist teuflisch im wortwörtlichen Sinn. Es ist genau, was der Teufel haben möchte. Es ist Gottes Stelle zu nehmen. Und wir müssen zugeben und bekennen, dass es falsch ist. Jakobus 4 gibt uns die biblische Einstellung. Schau, ob ich das hier habe. Scheine nicht. Jakobus 4, wir sollen aufschlagen. Jakobus 4. Jakobus Brief ist nur ein paar Seiten in meiner Bibel, 3, 4 Seiten. Links von 1. Petrus, dann kommt Jakobus, der Bruder Jesu. Sicher kam der Sturz auch hoch für ihn, wenn sein vollkommener Bruder Jesus immer das Recht hatte, immer richtig mit dem Mutter und Vater umgegangen ist. Sicher kam der Sturz auch für ihn hoch. Und er sagte in Vers 8 und Vers 7 eigentlich, Entschuldigung, in Vers 6, er gibt aber desto größere Gnade, deshalb spricht er, Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. Okay, ich möchte diesen Demut lernen. Vers 7, unterwerft euch nun Gott, widersteht aber den Teufel und er wird euch von euch fliehen. Naht euch Gott und er wird sich euch nahen. Nun, wenn wir Gott nahen, der heiligen Gott, dann merken wir unsere Sünde. Und deswegen sagt er zunächst, säubert die Hände, ihr Sünder, reinigt die Herzen, ihr Wankelmütigen, führt euch euer Elend und trauert und weint. Oder Lachen verwandle sich in Traurigkeit, oder Freude in Niedergeschlagenheit. Demütigt euch vor dem Herrn und er wird euch erhöhen. Nun, wir hören solche Worte ungern. Ja, unreinen Händen, Elend, trauert, weinend, Traurigkeit. Das ist natürlich nicht die Dauereinstellung, die Gott für uns haben will. Aber wir müssen zugeben, wenn wir stolz sind. Es gibt Zeiten in meinem Leben, wo der Herr das mir wirklich vor Augen gebracht hat. Wow, für ein stolzer Mensch bist du. Und dass ich wirklich vor dem Herrn das bekenne. Und Buße tue dafür. Ohne das werde ich mich nicht vor Gott demütigen. Das ist die richtige Einstellung. Nicht für den ehrlichen Arroganz, nur halt authentisch. Nein, gebe zu, dass er recht hat. Dass er Gott ist, dass ich sein Geschöpf bin. Ich sage euch, wie befreiend ist es, das zuzugeben. Gebe zu, zweitens, dass du ohne seine allmächtige Hand nicht leben kannst. Dass du ihn brauchst. Das ist, was er zunächst sagt in 1. Petrus 5. Die Demut zu lernen in dieser Stelle ist genau mit angeknüpft mit einer Herzenseinstellung voller Abhängigkeit. Er sagte, demütigt euch nun unter die mächtigen Hand Gottes, damit er auch erhöht zur rechten Zeit, indem ihr alle eure Sorgen auf ihn werft. Denn er ist besorgt für euch. Wir sehen hier, die Demut ist nicht etwas, das wir einfach mit Knopfdruck und dann passiert es. Sondern es geht durch eine Beziehung mit dem Herrn, dass wir sehen, er ist mit seiner mächtigen Hand. Unter seiner mächtigen Hand stehe ich. Und zwar gerne. Und dass ich meine Sorgen auf ihn, alle meine Sorgen auf ihm werfe. Völlig abhängig auf ihm und seinem allmächtigen Hand. Was haben meine Sorgen mit dem Stolz zu tun und mit Demut? Also wenn wir Sorgen machen, dann eigentlich sagen wir, dass wir das selber in der Hand haben. Eigentlich gibt es auch das Stolz dahinter. Weil wir wollen das selber anpacken, selber machen. Und Gott sagt, nein, demütigt euch, werft eure Last auf mich. Wenn wir in Gebet zum Herrn kommen und sagen, Herr, mach das für mich, aber unsere Herzenseinstellung ist immer noch arrogant und stolz, dann sollten wir nicht erwarten, dass wir das bekommen, was wir bitten. Sondern, dass wir wirklich mit einem Herzen, vertrauensvoller Herz sagen, ja, Herr, ich brauche dich, absolut, ich werfe meine Last auf dich. Alle eure Sorgen auf ihn werft, denn er ist besorgt für euch. Wir haben mit einem Herrn zu tun, der nicht nur eine allmächtige Hand ist, der so unpersönlich scheint, sondern es ist eine Hand, der allmächtig ist und eine Hand, der auch uns wie ein Hirte leitet. Er ist besorgt für euch. Gibt es nicht mehr demütigend für mich, als zu sehen, wie Gott in seiner Liebe sich um mich kümmert, auch wenn ich so ein Sünder bin. Was für eine Liebe er mir zeigt. Alle eure Sorgen auf ihn werft. Alle eure Sorgen. Gebe zu, dass du ohne seine allmächtigen Hand nicht leben kannst und nicht zurechtkommen wirst. Drittens, gebe zu, dass du auch deine Mitmenschen brauchst. Es ist interessant, wenn du schaust in Vers 5, er spricht davon, alle aber umkleidet euch mit Demut im Umgang miteinander. Da sehen wir den Demut miteinander. Wir haben zwei Art Beziehungen, die Gott sehr wichtig sind. Die erste ist unsere Beziehung mit ihm und zweitens die Beziehung mit unseren Mitmenschen, die auch Gottes Ebenbild tragen. Gott findet unsere Beziehung mit unseren Mitmenschen und die Beziehung mit ihm, also die beide sind absolut notwendig und wichtig für unser Leben. Dass wir in dieser Demut miteinander umgehen. Nicht eine heuchlerische, sondern einen echten. Wo ich sage, okay, jemand sagt was, das mich verletzen könnte und ich entscheide für die Demut. Ich entscheide nicht dafür, mich zu verteidigen, meinen Stolz zu verteidigen. Ich kann das gehen lassen. Wie unserem Herrn Jesus. Wie oft hatte er Dinge gehört, die er nicht korrigiert hatte? Weil er hätte ihm das Vater übergeben können und selber dann oft die ganze Nacht im Gebet verbracht hatte. Und das Gebet war auch ihm wichtig. Diese Demut, diese Abhängigkeit auf den Herrn völlig macht uns frei, dass ich nicht an mich denken muss, sondern ich denke, ich brauche meine Geschwister, sie brauchen mich. Jeder trägt im Last den anderen, diesem Umgang, diesem Demut lernen miteinander. Und viertens, glaube fest, dass Gott dich erhören wird. Gott wird für dich streiten, wird dich erhöhen. Und das ist nicht eine ungeistliche Gedanken, weil er sagte, er wird euch erhöhen zur rechten Zeit. Vielleicht da hakt es. Ich will jetzt Recht haben. Nein, ich kann das gehen lassen. Und der Herr sorgt für mich. Geschwister, das ist keine Entwürdigung. Das ist keine Sache, wo man ständig in Angst vor anderen lebt, was sie sagen, was sie über mich denken, das werden wir in kurzem sehen, sondern es ist eine echte Loslassen. Okay, Herr, du sorgst dafür. Josef ist für mich das Beispiel. 20 Jahre im Gefängnis, sein Leben verschwunden. Einfach vergeudet, weg. Aber als die Brüder gesehen hatten, jetzt hat Josef, als der Vater gestorben ist, die Möglichkeit, Rechenschaft zu bringen und die Brüder zur Rechenschaft zu bringen, hat er gesagt, bin ich in Gottes Stelle? Hör auf, Jungs. Bin ich in Gottes Stelle? Das heißt, Gott kümmert sich um euch. Nicht, dass es alles in Ordnung ist. Er kümmert sich um euch. Ich glaube, er hat fest geglaubt, dass Gott denen bringt, was sie verdient haben. Aber er war nicht in der Stelle Gottes, selbst wenn er zweiten zu König war. Dieses Demut vor dem Herrn zu bringen. Demütigt euch nun unter den mächtigen Hand Gottes, damit er auch erhöht zur rechten Zeit, indem ihr alle eure Sorgen auf ihn werft, denn er ist besorgt für euch. So die erste, sei demütig, entscheide dich für Demut unter seinen mächtigen Hand. Aber der Demut zu lernen ist oft, ich habe ein Bild im Kopf, jemand, der einfach da sitzt, mit Kopf unter, demütig. kann nichts, mache nichts, ich bin einfach so. Aber so ist göttliche Demut nicht, sondern Demut hat einen zweiten Teil, und zwar seid nüchtern. Hier ist ein Beispiel von John Newton, bevor wir weitergehen. John Newton, der Amazing Grace geschrieben hat, ein Sklavenhändler, der von Gott gerettet wurde und hat seine Dichtkunst benutzt aus Ungläubigen, um Fluchlieder gegen Gott zu schreiben. Gott hat ihm begegnet und er ist zum lebendigen Glauben gekommen, ist ein Pfarrer geworden in England. Und er sagte, ich bin nicht, was ich sein sollte. Ich bin nicht, was ich sein möchte. Ich bin nicht das, was ich hoffe, in der Ewigkeit zu sein. Aber trotz alledem, ich bin nicht, was ich mal war. Und durch die Gnade Gottes bin ich, was ich bin. Diese Einstellung hat ihn getragen und hat ihm ein nützlicher, treuer Diener für Gott gemacht. Sei demütig. Zweitens, sei wachsam. Vers 8 sagte Petrus, seid nüchtern, wacht, euer Widersacher der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Sei wachsam. Das Wort wachsam hier, nüchtern, wacht, hat mit Ziel gezielt, diszipliniert, nicht ablenken lassen. Wachsam. Der Demut ist nicht vernebelt mit allen Gedanken, wie kann ich mich umso mehr demütigen, dann dreht sich alles um sich, sondern er ist unter Gottes mächtigen Hand. Er wirft seine Sorgen auf den Herrn und er bleibt wachsam in seinem christlichen Leben. Seid nüchtern, wacht. Warum ist das wichtig? Weil der Teufel echt übel und stark ist. Seid nüchtern, wacht, euer Widersacher der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Nun, das Neue Testament sagt nicht viel über den Teufel, aber es sagt Folgendes. Der Teufel ist echt. Der Teufel ist eine Macht von Gott geschaffen. Das haben wir am Anfang erwähnt. Als er geschaffen wurde, hat er sich gegen Gott erhoben. Und er ist hier wie ein brüllender Löwe erwähnt. Deswegen sagt er, seid nüchtern und wacht. Ich habe ein Video kurz zu zeigen von einem Löwe. Dass wir ein bisschen vielleicht bildhaft haben, wie das auch zu verstehen ist. Schau, ob das hier Audio funktioniert. Es ist ganz kurz. Nun, sieht schon furchtbar aus, gell? Fürchterlich. Der Teufel ist ein brüllender Löwe. Aber die Bibel sagt uns auch was, und zwar in 1. Johannes 2, Vers 14, sagt er, ich aber habe euch, ihr jungen Männer, geschrieben, weil ihr stark seid und das Wort Gottes in euch bleibt und ihr den Bösen überwunden habt. Gott sagt hier klar, der Teufel ist ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Aber ich möchte aufschlagen, Römer Kapitel 8. Und sehen, was sagt die Bibel dazu? Und dass wir klar verstehen in dem Kontext des Neuen Testaments, wie das zu verstehen ist mit dem Teufel. Römer 8, Vers 37. Wir leben in einer Welt, wo wir viele Ängste haben, viel Not. Und er sagte in Vers 35, in einer Stelle, wo wir von Hoffnung und Zuversicht in Jesus spricht, sagt er, wer wird uns scheiden von der Liebe Christi? Hast du Angst, dass du von der Liebe Christi geschieden wird, getrennt wird? Bedrängnis oder Angst oder Verfolgung oder Hungersnot oder Blöße oder Gefahr oder Schwert? Hast du Angst vor diesen Sachen? Dass es eine wirtschaftliche Niederlage kommt? Hast du Angst, dass du nicht genug zu essen haben wirst? oder Gefahren, vielleicht vom Kriegsgeschein, wird das uns von Gottes Liebe trennen? Vers 36 sagt, wie geschrieben steht, deinetwegen werden wir getötet den ganzen Tag. Wie Schlachtschafe sind wir gerichtet worden. Aber mit all dieser Not, in diesem allen sind wir mehr als Überwinder durch den, der uns geliebt hat. Gottes Absicht für seine Kinder ist, dass wir merken, dass wir mehr als Überwinder sind. Nicht nur Überwinder, sondern mehr als Überwinder sind über alle diese Sachen, die auch von Teufel gegen uns kommen. Nun, wie ist es dann hier zu verstehen, wenn er sagt in 1. Petrus 5 redet, er geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Wie kann der Teufel einen Christ verschlingen? Ich denke, oft denken wir an einem 1:1, das ist der Teufel und hier ist ein Christ. Und dass er den einen nach dem anderen einfach verschlingt, wie ein Löwe. Aber wir müssen verstehen im Kontext, wie er das sagt, er geht und brüllt. Tatsache ist, es geht nicht hier mit dem, hat nicht mit dem Heil zu tun. In Römer 8, wo wir gerade waren, sagte er, was kann uns trennen von der Liebe Gottes? Und dann sagte er als Antwort, ich bin überzeugt, weder Tod noch Leben, weder Engel noch Gewalten kann uns trennen von der Liebe Gottes. Paulus erwähnt wortwörtlich oder bewusst Engeln und Gewalten. Sie können uns nicht von Gottes Liebe trennen. Es geht nicht hier um unserem Heil. Dann ist unser Gott nicht mächtig, sondern ist nur ein kleiner Gott, der von Teufel überwunden werden kann. Er ist stark zwar, aber der Herr ist stärker. Er kann und darf uns nicht von Gottes Liebe trennen. Die Bibel sagt auch, er darf uns nicht zu Sünde zwingen. Jakobus sagt, Jakobus Kapitel 1, es gibt ein T-Shirt in Amerika, ich weiß nicht, ob es hier zu finden ist, sicher kann man in Amazon das kaufen, wo es steht drauf, der Teufel hat mich gezwungen. Und manchmal denken wir so, ja, ich konnte nicht dagegen. Der Teufel hat mich gezwungen. Oder wird gesagt wie in Jakobus 1, ich werde von Gott versucht. Gott hat das zugelassen. Der Teufel mich so versuchen bringt, dass ich dann gesündigt habe. Er sagte, nee, ich werde, Menschen sagen, ich werde von Gott versucht, Vers 13. Gott kann nicht versucht werden von Bösen, er selbst aber versucht niemand. Ein jeder aber wird versucht, wenn er von seinen eigenen Begierden fortgezogen und gelockt wird. Das heißt, unsere Begierden werden uns locken. Danach, wenn die Begierden empfangen hat, bringt die Sünde hervor. Die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebiert den Tod. So wie wird der Teufel versuchen, uns zu verschlingen? Eins, er versucht uns. Er lockt uns, unsere Begierden an. Dass Umstände kommen, die unsere Fleisch ansprechend ist, der uns anlockt, der uns das Wort ist, rauszieht, anlockt, verlockt, ist genau, was er macht. Dass wir dann entscheiden für die Sünde und nicht für Gott. Deswegen sagt Epheser 4, die Stelle habe ich hier nicht, aber es geht darum, dass wir nicht, es geht um Jähzorn und böse sein mit anderen. Und er sagte, gibt dem Teufel keinen Raum. Dass du Raum gibst in deinem Leben, ist es deine Entscheidung. Und wir dürfen, wir können auch ihm den Raum nicht geben. Das heißt, er verschlingt uns, indem er uns versucht, uns unser Fleisch anspricht, dass wir dann auch uns Raum geben, ob es durch Jähzorn oder ob andere Sünde oder andere Verhalten, dass wir den Platz geben für den Teufel, dass er einen Angriffspunkt hat in unserem Leben. Aber wir müssen nicht. Er brüllt aber. Und das ist genau der zweite Weg, wie er uns verschlingt. Ist nicht nur, dass er uns in Versuchung bringt, dass wir ganz böse Sünde begehen, sondern auch dadurch, dass er uns einschüchtert. Und das ist, wie diesem Video klar darstellt. Er versucht, uns einzuschüchtern. Wenn er das machen kann, wenn er uns überzeugen kann, dass dieses Brüllen so laut ist, dass es wirklich tatsächlich stärker ist als Gott, dann hat er gewonnen. Ist unser Mut verschlungen? Ist unser Glauben verschlungen, dass wir nicht wirklich dann Vertrauen auf Gott haben, sondern auf uns selbst? Und dann fliehen wir. Das Brüllen des Teufels ist wie ein wirrer Groll. Es ist von einem besiegten Feindes. Und wenn wir nicht von seinem grimmigen Bellen beängstigen lassen, werden wir nie von seinem Biss verschlungen. Er brüllt zwar, darf aber uns nicht überwinden. Das ist genau, was, glaube ich, das Lied meint in unser Liederbuch. Ich fliehe zum Herrn. Wenn er sagt, ich fliehe zum Herrn, von Feind gehetzt, bekomme Zuversicht. Der Teufel flieht, besiegt schon jetzt. Er brüllt, doch schadet nicht. Er muss uns nicht überwinden. Es sei denn, wir uns einschüchtern lassen. Er klagt uns an vor Gott, sagt er in Offenbarung 12. Er ist der Verkläger unserer Brüder. Das heißt, er verstärkt in uns die Schuldgefühle. Ja, was für ein Christ bist du? Du hast das begangen, du hast das begangen. Was für ein Christ? Er verklägt uns vor dem Vater. Das wissen wir auch. Hat er immer eine Geschichte gemacht? Hat er Hiob gemacht? Als Gott sagt, hast du Hiob angeschaut? Er fürchtet mich. Er lebt für mich. Er sagt, ja, er lebt für dich, nur weil du ihm Luxus leben lässt. Er hat diesem 8 oder 10 Kinder, glaube ich, er ist reich, stinkreich, du hast ihn gesegnet. Natürlich, klar, lebt er für dich. Und Gott sagt, okay, probier's mal. Aber sein Leib nicht antasten. So hat er, war er zugelassen von Gott, dem Vater, im mächtigen Hand Gottes, über ihn. Durfte er die Kinder wegnehmen? Alle Reichtum? Und hat nichts mehr. Und er hat trotzdem Gott gelobt. Weil er wusste, an wem er geglaubt hatte. Dann durfte er auch sein Leib antasten. Dann war er todkrank. Mit Geschwüre überall, über seinem Körper. Und er hat auch Gott nicht geflucht. Der Teufel hat gebrüllt. Aber er hat sich unter Gottes mächtigen Hand gedemütigt. Und zur rechten Zeit hat Gott ihn erhöht. Noch ein Weg, wie der Teufel uns verschlingt, ist nicht nur durch Gewalt, durch offene Angriffe, sondern auch ist er zufrieden, wenn er uns Anreiz zu oder verlocken kann zu einer Trägheit, einer Gleichgültigkeit. Wenn es uns gut geht, dann denken wir nur daran. Und wenn er uns dazu bringen kann, dass alles träge ist, wir haben alles, wir brauchen nichts, wir müssen unsere Sorgen nicht auf Gott werfen, weil wir irgendwie einen anderen Weg finden, unsere Sorgen zu erledigen. Und wir demütigen uns nicht unter Gottes Hand. Wir müssen nicht. Es geht alles gut. Ist sehr zufrieden. Er ist nicht böse, wenn ein Christ ja nicht in schlimme Sünde lebt, aber dann in Träge lebt. Er ist völlig zufrieden. Solange er uns ausschalten kann, erledigen kann, weniger nützlich für Gott machen, weil wir in dieser Welt zufrieden sind. Der Teufel ist listig. Und deswegen, Geschwister, die Lösung ist, uns unter Gottes Hand demütigen. Unsere alle völlig abhängig auf dem Herrn und wachsam sein. Diszipliniert leben für ihn, dass wir dann in seinem Sieg leben. Bei der Widersacher schläft nicht. Es ist möglich, Geschwister. Er hat diese Stelle uns geschrieben, uns nicht einzuschüchtern, sondern uns bewusst zu machen. Und damit wir nüchtern, bewusst für Gott leben, durch seine Kraft. Ich möchte uns Mut machen. Gott hat uns die Möglichkeit gegeben, den Teufel zu widerstehen. Das steht in der Stelle selber. Es hat mich fast geärgert, als ich das gelesen habe. Steht so. Wie kann das sein? Er sagt in Vers 9, dieser Löwe brüllt, aber dann sagt er, dem widersteht standhaft durch den Glauben. Wir dürfen den Teufel widerstehen. Das musste ich in der Bibel lesen, um das euch weiter sagen zu können. Aber er sagte, wir dürfen das machen. Wir können das machen, weil wir Jesus haben, weil wir unter seiner mächtigen Hand sind. Nicht in Stolz zu machen, als ob wir irgendwie was sind, sondern durch seine Kraft und in diesem echte demütige Haltung vor ihm. Wir dürfen ihm widerstehen. Epheser 6, Vers 13, sagte er, eigentlich Vers 10 erst, schließlich werdet stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke, stark in ihm sein. Vers 11, zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr gegen die Listen des Teufels bestehen könnt. Denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Gewalten, gegen Mächten, gegen den Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen die geistigen Mächte der Bosheit in der Himmelswelt. Oh, wirklich abschreckend. Deshalb, Vers 13, ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tag widerstehen und wenn ihr alles ausgerichtet habt, stehen bleiben könnt. Liebe Geschwister, Gott hat uns gegeben, was wir brauchen, um dem Teufel zu widerstehen, aber nicht fleischlichen Waffen. Das sagt Korintherbrief, das ist nichts, sondern die von Gott bestimmten. Sein Wort, dem Glauben, das Heil, Helm des Heils, Füße, die mit der Bereitschaft zur Verkündigung des Evangeliums sind. Wir sind verteidigt, und sind aufgerüstet, wenn wir bereit sind, das Evangelium auch weiterzugeben, interessanterweise. Gott hilft uns da. Und das Schwert des Geistes, das ist Gottes Wort. Gott möchte, dass wir in dem Sieg leben, dass wir stark in ihm sind und in der Macht seiner Stärke und mit der Waffenrüstung, die er uns gegeben hat, nicht nach dem fleischlichen Handeln zu machen, sondern genau weiter mit dieser demütigen Haltung und mit der Zuversicht, die Erwartung, dass er uns hilft, dass der Sieg gewonnen ist und dass ich in diesem Sieg leben darf. Und zum Schluss, wenn du sagst, ja, aber du weißt nicht, wie schlimm mein Kampf ist und alles, was ich habe. Zum Schluss sagt er, du bist nicht allein in diesem Kampf. Du hast eine ganze Mannschaft, die das Gleiche auch erleben. Alle deine Geschwister in der ganzen Welt, geht es genauso. Seid standhaft, dem widersteht standhaft durch den Glauben, da ihr wisst, dass dieselben Leiden sich an eure Brüderschaft in der Welt vollziehen. Du bist nicht allein. Du bist in dem Kampf, aber anderen verstehen das. Und das ist immer eine Ermutigung, wenn ich mit anderen rede, die in dem Kampf sind. Ja, sie haben auch das. Und dass wir beide dann in dem Sieg leben, was Jesus uns versprochen hat, dass wir das wahrnehmen. Wie schade ist es, Geschwister, wenn wir nicht in diesem Sieg leben, wenn wir uns einschüchtern lassen von dem Teufel, wenn wir uns einschüchtern lassen von unserem Fleisch, wenn wir uns auf unseren Schwachheiten konzentrieren, als ob das irgendwie ein Tugend ist. Nein, Gott möchte, dass wir in seiner Stärke leben und dass ich wegschaue davon und sage, ja, ich darf den Sieg über meine Sünde haben. Ich darf für ihn leben. Und das ist, was der Herr Jesus in uns wirken möchte. Vielleicht hakt es für dich, wie öfters bei mir, wegen des Stolz? Wenn du in der Bibel liest und merkst, dass das Sünde ist, bist du bereit, das zuzugeben? Bist du bereit, das dem Herrn abzugeben, deine Sorgen auf ihn zu werfen? Bist du bereit, in seine Kraft, durch seine Gnade, stark in seine Gnade zu werden, wach zu werden, wachsam zu sein, nicht träge in dieser Welt, sondern wachsam, damit wir in diesem Sieg leben und nicht von ihm einschüchtern lassen. Wir beten. Herr Jesus Christus, dein Wort ist genau, was wir brauchen, was ich brauche. Du kennst uns, Herr, besser, als wir uns kennen. Lass uns, Herr, in diesem Sieg leben heute. Danke, dass du das versprochen hast. Amen.